Ja, wenn ich heute ganz ehrlich bin, dann kann ich das, was ich heute erzählen werde, eigentlich zusammenfassen mit seid lieb zueinander. Und ist auch ganz gut, wenn wir uns am Ende das gemerkt haben, seid lieb zueinander, dann ist doch schon mal was gewonnen für den heutigen Sonntag. Zumindest dachte ich so an diesen Satz, als ich den Bibeltext das erste Mal gelesen habe für heute. Wir haben heute einen Predigttext aus dem 1. Petrusbrief, Kapitel 3, die Verse 8 bis 17. Und ich lese euch das mal vor. Schließlich bitte ich euch, seid untereinander einig, mitfühlend, voll Liebe den anderen Brüdern und Schwestern gegenüber, barmherzig und bescheiden. Zahlt Böses nicht mit Bösem heim oder eine Beleidigung mit einer Beleidigung. Stattdessen sollt ihr segnen, denn Gott hat euch dazu berufen, seinen Segen zu empfangen. Wer sich am Leben freuen und gute Tage sehen will, soll seine Zunge hüten. Nichts Böses darf aus seinem Mund kommen und keine Lüge über seine Lippen. Er soll sich vom Bösen abwenden und Gutes tun. Frieden soll er suchen und sich dafür einsetzen. Denn die Augen des Herrn ruhen auf dem Gerechten und ihrem Gebet schenkt er sein Ohr. Aber er wendet sich gegen alle, die Böses tun. Wer kann euch etwas Böses antun, wenn ihr euch leidenschaftlich für das Gute einsetzt? Glückselig seid ihr, auch wenn ihr für die Gerechtigkeit leiden müsst. Fürchtet euch nicht vor den Drohungen der Menschen und lasst euch nicht erschrecken. Macht vielmehr in eurem Leben deutlich, dass der Herr Christus heilig ist. Seid jederzeit bereit, Rechenschaft abzulegen über die Hoffnung, von der ihr erfüllt seid. Denn immer wieder wird man euch auffordern, dafür Rede und Antwort zu stehen. Antwortet freundlich und in Ehrfurcht vor Gott, denn ihr habt ein gutes Gewissen. Dann müssen sich alle schämen, die euch in Verruf gebracht haben. Denn sie reden schlecht über euch, obwohl ihr ein rechtschaffenes Leben in Verbundenheit mit Christus führt. Es ist jedenfalls besser, für gute Taten zu leiden, als für schlechte Taten, wenn Gott will, dass ihr leidet. Ja gut, dass jemand so einen Brief schreibt, das muss immer irgendeinen Grund gehabt haben. Und ganz offensichtlich menschelte es auch damals vor 2000 Jahren in der Christenheit. Und es brauchte eine Erinnerung, wie sollen sie denn eigentlich miteinander umgehen. Und so bekommen wir hier so ein paar ganz grundsätzliche Sätze dazu, wie eigentlich so ein friedliches Zusammenleben geht. Was ist dafür wichtig? Und ja, ich denke, ein bisschen bei diesen Versen, das kenne ich schon alles, das kennen wir wahrscheinlich auch schon alles, nichts Neues, schon mal irgendwie gehört. Natürlich wissen wir in der Theorie, was gut wäre und was richtig wäre. Aber ganz ehrlich, nur weil wir wissen, was richtig ist, heißt das ja nicht, dass wir es immer auch so tun und leben. Wir wissen ganz genau, dass Rauchen ungesund ist, dass man im Straßenverkehr geduldig und rücksichtsvoll fahren soll, dass man im Streit nicht provozieren und stänkern soll oder auch, dass man im wütenden Zustand nie auf Facebook und Insta und Twitter nochmal Kommentare schreiben sollte. Aber nun ja, zu wissen, was gut wäre, heißt ja noch lange nicht, dass wir das auch immer tun und dass wir immer das tun, was für ein friedliches Miteinander gut wäre. Nicht nur in der Familie, in der Beziehung, bei Freunden, in der Gemeinde, bei den Nachbarn ist der Umgangston dann doch manchmal hart oder sogar verletzend und beleidigend. Und im gesamten gesellschaftlichen Diskurs, da sehen wir, wie sich der Ton verschärft. Und da ist manchmal so gar nichts von Einigkeit und Mitgefühl und Liebe und Barmherzigkeit, Bescheidenheit und Respekt wahrzunehmen. Und Gewalt beginnt ja eben nicht erst dort, wo es handgreiflich wird, sondern auch Sprache kann ja sehr gewalttätig sein. Dort, wo hinter dem Rücken gelästert wird oder auch ganz offen natürlich beleidigt wird. Und im Internet, naja, da sehen wir das ganz besonders extrem. Shitstorm nach Shitstorm, Cybermobbing, Todesdrohungen, teilweise Hasskommentare. Sobald es Menschen um etwas geht, manch heiße Eisen diskutiert werden, Veränderungen anstehen, Verunsicherung da ist, dann wird der Ton rauer und von Freundlichkeit ist dann da so gar nichts mehr zu spüren. Ein Beispiel ist mir in den letzten Wochen aufgefallen. Vielleicht habt ihr die Diskussion um die Abschlusspredigt auf dem Kirchentag mitbekommen. Da einige Sätze daraus in der Presse zitiert wurden, dachte ich dann mal, ja gut, ich guck's mir mal an, um überhaupt zu wissen, worum es geht. Und sich zu informieren ist ja immer erstmal ganz gut, wenn man mitreden will. Und als ich mir die Predigt angeschaut habe, hatte ich so diesen kurzen Moment die idealistische Hoffnung, dass anschließend eine konstruktive Diskussion erfolgt. Denn klar, diskutieren kann man immer und unterschiedliche Meinungen gibt es auch immer. Aber ich habe dann in die Kommentarspalte geguckt und da hat sich irgendwie das Tor zum Abgrund geöffnet. Das war wirklich jenseits jeglicher konstruktiver Diskussion und es hat mich ehrlich bestürzt und nicht nur da liest man ja solche Kommentarspalten, auch an vielen anderen Stellen. Und diese Kommentarspalten stürzen mich immer wieder und auch hier mal wieder. Und ich sollte es doch eigentlich gewohnt sein, dass Diskussionen im Internet und auch so manchmal nie besonders sachlich und konstruktiv geführt werden. In diesem besonderen Fall wurde der Prediger beschimpft, erhielt Todesdrohungen, wurde als Beispiel für den Untergang der Kirche bezeichnet, wurde rassistisch beleidigt, ihm wurde Gotteslästerung unterstellt und als Diener Satans betitelt. Also kein friedlicher oder auch konstruktiver oder kritischer Diskurs, sondern wirklich gefährliche Bedrohungen und Anfeindungen. Das nur mal als so ein aktuelles Beispiel. Und viele Politiker und Politikerinnen müssen natürlich auch sich ständig gegen Hasswellen wehren. Und wenn auch nicht in diesem extremen Ausmaß, weil wir in der Regel nicht so sehr in der Öffentlichkeit stehen, aber trotzdem erleben wir ja auch solche Anfeindungen. Und manchmal wird der Ton dann doch extrem hart. Und gerade eben in Phasen, die unsicher sind, wo sich vieles verändert, wo wir Angst haben, ja, da verlieren wir Menschen manchmal das Mitgefühl, das Empfinden für den richtigen Ton. Wie kann also ein friedliches Miteinander gelingen? Darum geht's in diesem Bibeltext ja. Und am Anfang habe ich schon gesagt, seid lieb zueinander. So einfach könnte man es vielleicht sagen oder diesen Bibeltext auf den Punkt bringen. Und naja, irgendjemand muss damit halt anfangen. Selbst wenn das Gegenüber gerade nicht besonders lieb ist. Und nur weil der andere sich ekelhaft benimmt, ist das ja keine Entschuldigung, selbst eklig zu kontern. Das, was in diesem Bibeltext steht, das ist eine Erinnerung. Aber es sind auch Worte der Hoffnung, dass ein friedliches Miteinander möglich ist, dass wir in der Lage dazu sind, freundlicher, mitfühlender, barmherziger miteinander umzugehen. Denn Gott hat uns so geschaffen, dass wir in Freiheit die Möglichkeit haben, gut miteinander umzugehen und lieb zueinander zu sein. Weil Gott uns liebt und Gott Liebe ist und er uns nach seinem Bild geschaffen hat. Wir haben die Freiheit, immer wieder uns dafür zu entscheiden, freundlich zu sein, es den anderen eben nicht heimzuzahlen. Und stattdessen zu segnen. So steht es in Vers 9. Zahlt Böses nicht mit Bösem heim oder eine Beleidigung mit einer Beleidigung. Stattdessen sollt ihr segnen. Denn Gott hat euch dazu berufen, seinen Segen zu empfangen. Das ist einer der Aufträge aus diesem Bibeltext. Seid lieb zueinander. Wie geht das? Indem wir segnen. Ich hatte vor kurzem ein Gespräch über das Beten. Und dann ging es so darum, wie kann ich denn für jemanden beten, wenn ich gar kein konkretes Anliegen jetzt habe. Aber wir können Menschen segnen. Wir können immer Menschen segnen. Eigentlich ganz einfach. Probiert es doch mal aus im Alltag, in allen möglichen Situationen, wenn ihr einen Menschen seht, der euch wichtig ist oder auch einen, der euch ärgert, manchmal ist das ja sogar die gleiche Person, einen Menschen, der euch nervt, einen Menschen, der euch ja wütend macht, wer auch immer, betet für diese Menschen, haltet kurz inne, betet in Gedanken für diesen Menschen, zum Beispiel, lieber Gott, segne Fritzi, sei bei ihr, schenk ihr Kraft und Geduld und Frieden und Weisheit, komm du mit deinem guten Geist zu ihr, sei ihr ganz nah, segne sie, Amen. So ein kurzes Gebet. Ob wir Fritzi gut kennen, mögen sie uns nervt, egal. Segnen, das ist immer möglich und das ist unser Auftrag. Statt bösen Sprüchen, genervten Blicken oder einfach auch nur so. Wir sollen segnen. Wir haben die Berufung zu segnen und Segen zu empfangen. Also lasst uns doch einander segnen und einander auch als Gesegnete begegnen. Ja, einer der Schritte zu einem friedlicheren Miteinander, wir sollen einander segnen. Und ein weiterer Schritt zu einem friedlicheren Miteinander, Vers 10, wer sich am Leben freuen und gute Tage sehen will, soll seine Zunge hüten. Und wir erinnern uns an all die Hasskommentare im Netz, die bösen Kommentare hinterm Rücken, die Lästereien in der WhatsApp-Gruppe, die Sprüche in der Kaffeepause und so weiter und so fort. Ja, für ein friedliches Miteinander ist es wichtig und notwendig, dass wir unsere Zunge hüten. Und diese einfache und doch so komplizierte Tatsache beschreibt schon dieser Bibeltext vor 2000 Jahren und nicht erst irgendwelche Twitter-Richtlinien, sondern so alt ist diese Erkenntnis schon und noch älter. Antwortet freundlich. Wenn eine Mail oder Nachricht kommt, über die ihr euch aufregt, antwortet nicht sofort. Es ist zumindest meine persönliche Erkenntnis. Ich habe mir angewohnt, lieber erstmal einen Kaffee zu holen oder um den Block zu gehen oder drüber zu schlafen, wenn irgendwas reinkommt und mich ärgert, auffühlt, was auch immer. Und dann erst zu antworten. Und ich habe mich schon dabei erwischt, mehr als einmal, wenn ich ehrlich bin, wie ich völlig genervt eine Antwort getippt habe. Und man tippt ja dann immer so ganz wütend und schnell irgendwie doch. Und mir so diesen Frust von der Seele getippt habe. Und dann habe ich es aber nochmal gelesen und gemerkt, ich schick's mal lieber nicht ab. Vielleicht nochmal abwarten. Und ganz oft habe ich diese Nachricht dann gelöscht. Und am nächsten Tag eine sehr viel vernünftigere Antwort gegeben. Niemals aufgebracht antworten. Das ist meine persönliche Regel, an die ich mich ganz häufig zumindest gut halte, wahrscheinlich auch nicht immer. Und das, was da in der Bibel steht, das geht ja in eine gleiche Richtung. Es ist einfach für alle besser. Wir freuen uns mehr am Leben, wenn wir einmal nachdenken, bevor wir antworten. Gerade eben auch im Internet, auf Facebook, Twitter und Instagram. Da sind Kommentare ganz schnell abgeschickt und so ein Shitstorm, der entsteht immer so schnell. Und daher denkt erstmal nach, wie das wirken kann, was du schreibst, bevor du antwortest und kommentierst. Und lass dich nicht von deiner Empörung mitreißen. Es ist etwas Gutes, innezuhalten und es erstmal differenziert zu betrachten. Reagiere nicht auf Hass mit Hass. Und das ist manchmal gar nicht so leicht und man könnte sich fragen, was kann ich denn da gewinnen? Der Bibeltext erzeugt von einem Vertrauen auf Gott, dass es sich lohnt, das Gute statt das Böse zu tun. Also auch mal seine Klappe zu halten, nicht zu lästern, der Provokation zu widerstehen und freundliche Worte zu finden und zu segnen. Da steht, denn die Augen des Herrn ruhen auf dem Gerechten. Dieses feste Vertrauen bezeugt der Bibeltext. Im Bibeltext geht es noch ein bisschen weiter und der Petrusbrief, der regt diesen verrückten Gedanken an, ja, was haben wir denn eigentlich zu verlieren, wenn wir mal freundlich sind? Gerade eben als Menschen, die doch Hoffnung bezeugen sollen in ihrem Leben. An uns soll man doch auch erkennen, dass es Hoffnung gibt. Wir haben doch eine Hoffnung. Und das nicht nur durch freundliche Worte, sondern auch durch Mitgefühl, Großherzigkeit und auch durch Bescheidenheit. Ich lese noch mal einen Ausschnitt. Fürchtet euch nicht vor den Drohungen der Menschen und lasst euch nicht erschrecken. Macht vielmehr in eurem Leben deutlich, dass der Herr Christus heilig ist. Seid jederzeit bereit, Rechenschaft abzulegen über die Hoffnung, von der ihr erfüllt seid. Ich habe schon vorhin gesagt, wenn Menschen sich unsicher fühlen, wenn etwas Vertrautes verloren geht, dann wollen sie sich handlungsfähig fühlen, eben gerade nicht machtlos oder sprachlos. Und zu drohen, das ist manchmal eine Form, sich mächtig zu fühlen, etwas sagen oder tun zu können. Du willst mir etwas nehmen von der Art zu leben, die ich mag, dann wirst du Schaden nehmen. Ich mach dich fertig. Vielleicht habt ihr sowas schon mal erlebt, wie euch jemand gedroht hat. Ich auf jeden Fall schon und ganz ehrlich auch hier in der Gemeinde. Wenn ihr das nicht so macht, wie ich will, dann spende ich weniger oder dann komme ich nicht mehr, dann gehe ich gleich. Man denkt manchmal, was, in Gemeinde gibt es sowas auch? Ja, wir sind halt auch Menschen. Und ich muss mich ja immer wieder fragen, wenn ich sowas höre und wahrnehme und das auch erstmal eine Angst auslöst, lasse ich mich unter Druck setzen? Wie gehe ich denn mit solchen Drohungen um? Weil nur weil jemand Druck macht, heißt es ja noch nicht, dass ich verpflichtet bin, dem nachzugeben und diese Erwartungshaltung zu erfüllen. Ich darf das ja erstmal reflektieren. Dieser Bibeltext, der ermutigt mich, mich nicht unter Druck setzen zu lassen. Und vielmehr noch, er sagt, bezeuge vielmehr den heiligen und hoffnungsspendenden Gott. Sei jederzeit dazu bereit, deine Hoffnung zu bezeugen. Seid jederzeit bereit, Rechenschaft abzulegen über die Hoffnung, von der ihr erfüllt seid. Das ist sogar mein Taufvers. Insofern habe ich über diesen Vers schon manchmal nachgedacht und ich habe gemerkt, meine Hoffnung bezeugen zu können, das ist leicht, aber wenn sie auf einem festen Fundament steht, dann ist es auf jeden Fall deutlich einfacher. Und mein Fundament, das ist mein ganz persönliches Gotteserleben über die letzten 30 Jahre hinweg. Ich habe Gott erlebt, ihn als Kraft, als Trost und Hoffnung in meinem Leben wahrgenommen. Und darauf kann ich mich berufen und das auch bezeugen. Und andererseits, ich habe reflektiert, was diese Hoffnung für mich bedeutet. Das ist mein Fundament, um meine Hoffnung bezeugen zu können. Und auch wenn ich wohl nie eine ganz, ganz fertige Antwort habe, ich kann etwas darüber erzählen, was meinem Leben Hoffnung gibt. Und dann braucht es natürlich auch den Mut, das dann zu erzählen. Und glücklicherweise sind hier in dieser Gemeinde zwei Dinge geplant, die helfen, sprachfähiger zu werden über die Hoffnung, die in uns ist. Das kommt jetzt der Werbeblock. Nächste Woche am Samstag gibt es dieses Seminar Mission im Alltag und irgendwann ist dann auch nochmal dieser Workshop von Jesus Reden geplant. Also das sind so Möglichkeiten, wo wir auch miteinander einüben können, was ist denn meine Hoffnung und wie kann ich die auch bezeugen? Das sind Gelegenheiten, wo du das nochmal für dich auf den Punkt bringen kannst, was deine Hoffnung ist, wie du darüber reden kannst. Die Hoffnung, die in uns ist, die soll uns darin leiten, friedlich miteinander zu leben, lieb zueinander zu sein. Und diese Hoffnung ist uns Richtschnur im Streit, nicht weiter zu provozieren, erstmal nachzudenken, bevor wir antworten und auch diesen wütenden Kommentar mal nicht zu schreiben und abzuschicken. Und diese Hoffnung, die in uns ist, die kann uns auch dazu bringen, zu segnen. Selbst dann, wenn uns diese Person so unendlich nervt. Was passiert, wenn wir uns von der Hoffnung leiten lassen? Sie bewirkt etwas in unserem Miteinander. Sie bringt uns dazu, Gutes statt Böses zu tun, freundlich zu sein, lieb zueinander zu sein und so die Welt auch ein bisschen besser zu machen. Amen.